Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Katastrophen-Podcast mit
Max
und mir, Hans. Und wir reden heute über einen Fall, Max, der, ich glaube, zumindest mir sehr am Herzen liegen sollte, richtig?
Genau, es ist ein Fall aus deiner Heimat, aus NRW. Und ja, ich glaube, es interessiert nicht nur mich, sondern alle anderen unserer Hörerinnen und Hörer auch. Bist du in deinem Leben schon mal mit der Wuppertaler Schwebebahn gefahren?
Tatsächlich leider nicht. Ich bin natürlich schon ein paar Mal in Wuppertal gewesen, aber ich bin tatsächlich noch nicht damit gefahren. Ich war mal vor vielen Jahren, ich habe ja schon mal in Folgen erzählt, ich habe ja auch lange in den Niederlanden gelebt, dort auch gearbeitet. Und wir waren einmal für ein Arbeitsevent in Wuppertal und mein niederländischer Chef damals, der war dann verschwunden und dann hieß es, der ist vor allen anderen aufgestanden, um in die Stadt zu gehen und Schwebebahn gucken zu gehen. Und da habe ich gecheckt, da ist mir auf jeden Fall was entgangen, habe ich da gemerkt.
Ja, ich war erst einmal in Wuppertal und genau zu diesem Zeitpunkt war die Schwebebahn gesperrt wegen Bauarbeiten, wegen so Sanierungs-, Modernisierungsarbeiten. Und es ist keine einzige Schwebebahn gefahren. Und damit war mein Besuch in Wuppertal, naja, jetzt nicht sinnlos, aber es war jetzt nicht so, wie erwartet und erhofft. Und das war die bisher in meinem Leben einzige Gelegenheit, wo ich hätte fahren können. Und das ging nicht. Deshalb, ich bin da auch noch nicht damit gefahren, was gerade für mich als ja jemanden, der Züge und Eisenbahn und im weitesten Sinne gehört eine Schwebebahn auch in diesem Bereich, für mich jedenfalls, ist das natürlich schlimm, dass ich das immer noch nicht gemacht habe.
Ja, schade auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir da irgendwann nochmal hin. Wir kriegen ja auch immer mal wieder Nachrichten aus der Community, dass Leute Orte besuchen, über die wir hier sprechen. Ja. Sie schreiben uns dann, schicken uns Bilder und so. Ist immer sehr, sehr, sehr cool, da so Nachrichten zu kriegen, dass Leute da anscheinend von unseren Folgen inspiriert dort mal vorbeischauen, um zu sehen, wie es dort ist. Ich habe schon gedacht, eigentlich müssten wir mal hier so hier falsche Zeit, falscher Ort, Reisegruppen, dann gehen wir einmal unter anderem dann natürlich auch nach Wuppertal. Und apropos Community, bevor wir so richtig einsteigen, haben wir natürlich noch was. Einmal noch eine kurze Entschuldigung von meiner Seite, dass es letzte Woche nicht mit der Folge geklappt hat. Ich habe wahnsinnig flach gelegen mit einem fiesen Infekt, deswegen mussten wir letzte Woche leider aussetzen. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns oder mir. Und man kann immer noch für den Podcastpreis abstimmen.
Richtig. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bis 20. Mai kann man online noch abstimmen. Wir haben unseren Podcast dort eingereicht quasi. Und falls ihr sagt, hey, das ist so ein bisschen nerdiges, ein bisschen nischiges Thema, das möchte ich gerne supporten und unterstützen, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Das könnt ihr online machen. Den Link dazu findet ihr bei uns zum Beispiel auf der Instagram-Seite katastrophen.podcast, aber auch in der Beschreibung bei euren jeweiligen Podcast-Playern, wo ihr uns hört. Und wir würden uns total freuen. Ihr müsst das nicht machen, aber also no pressure, aber wenn ihr sagt, das ist ein Podcast, den finde ich irgendwie cool und dann freuen wir uns total. Wir haben selbst absolut keine Einschätzung, wie weit oder wie viele Stimmen wir da am Ende zusammensammeln können. Also wird auch für uns ein kleines Experiment. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns total.
Das wäre natürlich ein kleiner Traum von uns davon. Ich weiß es nicht, wer es dieses Jahr macht. Vor 2 Jahren war es Micky Beisenherz, der da die Preise verliehen hat. Kleiner Traum natürlich damit, Micky Beisenherz dann auf der Bühne zu stehen. Aber nicht zu viel träumen. Wir schauen einfach mal, was kommt. Wir gehen das ganz, ganz locker an. Aber freuen uns natürlich über jede Unterstützung von eurer Seite. Und damit würde ich sagen, Max, wollen wir zurück nach Wuppertal?
Genau, wir wollen zurück nach Wuppertal zur Schwebebahn. Warum ich diesen Fall für heute ausgewählt habe, ist zum einen, dass es ein paar Hörerinnen und Hörer als Vorschlag an uns geschickt haben. Wir sind immer dankbar für alle Vorschläge, die kommen dann immer auf eine inzwischen wirklich sehr lange Liste. Und ich fand diesen Fall selbst aber auch spannend, denn die Schwebebahn ist so ein ziemlich einmaliges Verkehrsmittel, in Deutschland sowieso, aber auch weltweit. Es gibt kein vergleichbares zweites System. Die Wuppertaler Schwebebahn hat eine wirklich sehr lange Geschichte. Das gibt schon sehr lange, dieses Verkehrssystem. Dort sprechen wir auch in dieser Folge drüber. Und dieses Unglück erinnert so ein bisschen an ein anderes Unglück, das ähnlich ablief und das wir bereits besprochen haben, nämlich der Transrapid-Unfall im Emsland. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Und ihr werdet es in dieser Folge merken, es gibt schon viele Parallelen zwischen beiden Fällen.
Ja, und damit würde ich sagen, dann nimm uns doch mal mit nach Wuppertal, ein bisschen in die Vergangenheit und wir schauen mal, was dort passiert ist.
Wuppertal ist weltweit bekannt für ein einzigartiges Verkehrssystem. Die Schwebebahn, die auf einem Hochgerüst quer durch die Stadt fährt. 1901 eröffnet, gilt die Schwebebahn als sehr sicher und zuverlässig. In der Geschichte gab es keinen schweren Unfall mit Todesopfern. Das sollte sich am 12. April 1999 aber jäh ändern. An diesem Morgen beginnt der Betriebstag in Wuppertal zunächst wie jeder andere. Pünktlich wird der erste Zug des Tages auf die Strecke geschickt, doch bei Kilometer 7 der Strecke passiert etwas, was in der 100-jährigen Geschichte der Schwebebahn niemand für möglich gehalten hätte. Auf der Strecke befindet sich ein Hindernis. Mit 30 km/h ist die Schwebebahn unterwegs, als es unvermittelt und ohne Vorwarnung auf das Hindernis auffährt. Mit fatalen Folgen. Das erste Drehgestell reißt komplett ab, die Bahn neigt sich erst zur Seite und stürzt dann 10 Meter nach unten direkt in die Wupper. Die Bahn liegt fast komplett im Wasser, doch weil parallel auch eine Fernwärmeleitung an der Stelle verläuft, liegt ein Teil des Zuges nun darauf auf. Glück im Unglück für die Fahrgäste. Sofort beginnt ein großer Rettungs- und Hilfseinsatz, doch die Lage der abgestürzten Bahn inmitten der Wupper macht es den Einsatzkräften schwer. Nur mühsam kommen sie zu den Fahrgästen vor. Für 5 Menschen kommt jede Hilfe zu spät. Sie kommen bei dem Absturz der Schwebebahn ums Leben. 47 Frauen und Männer sind zwar zum Teil schwer verletzt, können aber lebend gerettet werden. Für Wuppertal und die Schwebebahn ist der 12. April 1999 eine Zäsur. Dass so ein schlimmer Unfall passieren würde, hatte bisher niemand für möglich gehalten.
Das ist echt ein einfach spannender, also natürlich auch sehr tragisch, aber auch einfach ein spannender Fall, weil ich finde, da kommt irgendwie so viel zusammen, diese historische Bedeutung der Schwebebahn und dann halt auch wieder so dieser Aspekt, den wir auch in vielen Fällen haben, die so wie kleine Fehler zu großen Katastrophen führen können. Und vielleicht für Leute oder für Leute, die gerade zuhören, die vielleicht sich auch jetzt noch nicht in Wuppertal waren, so wie wir, lass uns doch mal so ein bisschen die örtlichen Begebenheiten erklären. Was genau ist die Wuppertaler Schwebebahn denn eigentlich für ein System?
Ja, also was mich auch überrascht hat, dass dieses System schon so alt ist. 1901 wurde die Schwebebahn eröffnet. Die Planungen gingen schon so um 1880 los. Denn Wuppertal hatte schon ziemlich früh ein Problem, nämlich zu viel Verkehr. Aber das ließ sich im Gegensatz zu anderen Städten nicht ganz so einfach lösen, denn Wuppertal liegt, wie der Name ja auch schon sagt, im Tal der Wupper. Es ist ziemlich dicht besiedelt, es ist eng bebaut, aber so vor allem bergig und hügelig. Ich kenne diese Gegend ganz gut durch die Bahnstrecke, also wenn man von Köln nach Dortmund fährt, dann kann man ja einmal durchs Ruhrgebiet fahren und einmal kann man eben über Wuppertal fahren und das ist eine sehr schöne Bahnstrecke und man merkt da aber auch, es ist kurvig, es ist bergig, man fährt eben durch so ein Tal, man fährt so an der Wupper vorbei und gerade so im Bereich Wuppertal, finde ich, ist es sehr schön, weil man so irgendwie so mitten durch die Stadt fährt, man sieht auf der einen Seite eben die Stadt und auch schon die Schwebebahn, die sieht man sehr prägnant, sehr groß. Und auf der anderen Seite geht es auch teilweise echt so mit so steilen Mauern nach oben, wo wieder andere Häuser stehen. Also es sieht sehr schön aus, finde ich. Auch typisch für das bergische Land diese Häuser, die irgendwie auch sehr, sehr putzig und niedlich aussehen. Also es hat so einen ganz eigenen Stil. Aber eben dieses Bergige, das ist ein Problem jetzt für die Ingenieure damals. Denn eine U-Bahn, das war einfach schwer zu bauen aufgrund dieses felsigen Bodens auch. Es war schwer, es war teuer und auch Straßenbahn ist auch nur bedingt möglich, eben durch dieses Tal und Berglage. Und so hat man sich ein ganz eigenes Konzept überlegt und entwickelt, und zwar eine Schwebebahn. Und man hat eine Linie zwischen den Stadtteilen Oberbarmen und Vohwinkel gebaut, also einmal so quer durch die Stadt von Ost nach West. Und auf mehr als 400 Stelzen steht dort jetzt ein Gerüst und darauf hängt die Schwebebahn. Es ist nicht ganz so wie eine Magnetschwebebahn, Stichwort eben der Transrapid-Unfall im Elmsland. Die Schwebebahn hat quasi dauernd Kontakt zur Schiene, also es ist eben nicht so wie eine Magnetschwebebahn, die da so über magnetische Felder leicht darüber schwebt, sondern die Schwebebahn hängt sich quasi mit so Krallen an diesen Schienen ein und fährt so eben an diesen Gerüsten. Und es ist für Wuppertal natürlich inzwischen ein Wahrzeichen der Stadt. Ich glaube, jeder, der Wuppertal hört oder liest, denkt an die Schwebebahn. Es ist eine Sehenswürdigkeit. Seit 1997 steht diese Bahn auch unter Denkmalschutz. Und es ist weltweit wirklich ein einmaliges System, denn keine andere Stadt hat dieses Konzept übernommen. Und noch ein paar Daten und Fakten, gerade für mich als Bahnnerd immer sehr interessant. Die Strecke ist insgesamt 13 Kilometer lang. Es gibt nur diese eine Strecke. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt heute 60 km/h. Jeden Tag nutzen ungefähr 85.000 Fahrgäste die Schwebebahn. Und eine Fahrt, also von Endstation zu Endstation, dauert gute 30 Minuten. 20 Bahnhöfe liegen dazwischen. Und diese Strecke verläuft einem großen Teil über den Fluss Wupper, aber auch über die Straßen und überquert auch die Autobahn, und zwar die A46. Also ein wirklich beeindruckendes System. Und jetzt, wo ich mir das auch mal so angeschaut habe, bereue ich es wirklich sehr, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, damit gefahren zu sein. Aber wie du gesagt hast, vielleicht wird es mal Zeit für einen Betriebsausflug und dann würde ich sagen, ist Wuppertal unser Ziel.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch, also als ich mir das jetzt auch nochmal angeschaut habe, ich finde es schon sehr cool. Also auch diese Vorstellung, dass, du hattest ja gesagt, die Planung ging schon 1880 etwa los. Also es ist fast 150 Jahre her, das muss man sich mal klar machen, dass diese Planungen dort angefangen haben. Und dass die dann eben sich gesagt haben, hier einfach zu viel Verkehr in der Stadt, wir brauchen eine Lösung, U-Bahn geht nicht, wir bauen einfach mal eine Schwebebahn. Das ist schon, und dann wurde die auch tatsächlich mit den damaligen Möglichkeiten, also auch, etwa 120 Jahre her, einfach gebaut, um dieses Problem zu lösen. Finde ich einfach, also so eine wirklich so intelligente Lösung dafür, die dann auch wirklich so umgesetzt wurde, weiß ich nicht. Finde ich alles schon ziemlich cool. Ich krieg gerade jetzt, wo wir nochmal drüber sprechen, nochmal richtig Lust, das Ganze anzuschauen und da mal eine kleine Runde mitzudrehen.
Ja, voll, ja.
Definitiv. Und, ja, genau. Und natürlich einfach, dass es halt immer noch in Benutzung ist und wirklich nicht nur, ich muss da zum Beispiel dran denken, in San Francisco zum Beispiel, diese Cable Cars, die sind ja eher eine Touristenattraktion einfach. Ich glaube nicht, dass die da jemand benutzt, um wirklich von A nach B zu kommen. Aber dass hier die Schwebebahn wirklich noch einfach ein richtiges öffentliches Verkehrsmittel ist, finde ich alles schon sehr, sehr cool, wenn man sich das einmal so durch den Kopf gehen lässt.
Total.
Und es gibt ja auch diese ganz berühmte Geschichte mit dem Elefanten.
Genau, und die ist wirklich weltweit bekannt. Es gibt einen jungen Elefanten, und es gab damals einen jungen Elefanten, der hörte auf den Namen Tuffy. Und am 21. Juli 1950, also es ist wirklich lange her, fuhr dieser junge Elefant Tuffy als Fahrgast mit der Schwebebahn mit. Und das Ganze war nämlich eine Werbeaktion, und zwar für einen Zirkus. Der Zirkus Althoff, der wollte mit Tuffy nämlich Werbung machen. Das war für Tuffy gar nichts Ungewöhnliches, denn Tuffy ist so wie ich, der fährt wahnsinnig gerne öffentliche Verkehrsmittel. Und er ist zum Beispiel auch schon Straßenbahn in Oberhausen gefahren. Das stelle ich mir auch ganz cool vor. Man muss sagen, Tuffy hat aber nicht so eine Leidenschaft für die Wuppertaler Schwebebahn wie wir beide jetzt. Denn ihm hat es irgendwie nicht so gefallen in der Schwebebahn, dieses Fahren. Das war irgendwie nichts für ihn. Vielleicht war es ihm auch zu voll im Wagen. Es war nämlich auch ein riesiger Auflauf an Journalisten, an Presse, an Fotografen. Naja, irgendwann hat er auf jeden Fall keinen Bock mehr und nach einer ziemlich kurzen Fahrt ist er dann einfach rausgesprungen. Er hat eine Seitenwand durchbrochen, sprang ins Freie und ist dort dann direkt in der Wupper, also im Fluss gelandet. Zum Glück auch ohne große Verletzungen, denn der Elefant ist an einer, so einer schlammigen Stelle gelandet. Also er ist weich gefallen und der Sturz hat ihm zum Glück auch nicht geschadet, denn Tuffy wurde ganze 43 Jahre alt und starb erst 1989, also er hat es wirklich gut verkraftet. Was die Fotografen damals aber leider ja vor Schreck verpasst haben, sie haben nicht den Auslöser gedrückt. Also es gibt keine Fotos von diesem Sturz. Und so gibt es nur Fotomontagen, aber keine Originalbilder. Aber es wird in Wuppertal bis heute vermarktet. Also es gibt Ansichtskarten, es gibt Tassen oder Seifen, wo dieser Elefant, wo Tuffy draufgemalt ist. Und an der Stelle, wo Tuffy aus der Schwebebahn gesprungen ist, ist ein Elefant auf einer Wand aufgemalt. Und das war, wie gesagt, 1950 so ein Punkt, wo ja Wuppertal und auch die Schwebebahn so weltweit nochmal richtig viel Aufmerksamkeit bekommen haben. War also nicht nur für den Zirkus eine gute Werbeaktion, sondern auch für die Schwebebahn.
Ich habe übrigens richtig lange gedacht, dass diese Aktion das Ziel hat, um zu zeigen, dass die Schwebebahn so sicher ist. Ich wusste tatsächlich vorher nicht, dass das eine Werbeaktion eines Zirkus war. Ich habe immer gedacht, das war so eine Sache, um zu zeigen, hier, die Schwebebahn ist so sicher, da kann sogar ein Elefant mitfahren. Ja. Deswegen auch wieder was gelernt bei dieser Folge.
Das stimmt. Ja, mir war das im Detail auch nicht klar, muss ich sagen. Ich wusste, es gab diesen Elefanten, aber was da der Hintergrund war, wusste ich auch nicht. Ist natürlich auch schon lange her. Und fand es jetzt auch nochmal, ja, ganz, ganz interessant, sich das anzuschauen.
Ist natürlich auch sowas, was man heutzutage nicht mehr machen würde. Ich denke auch aus guten Gründen. Aber gleichzeitig ist es natürlich einfach total spannend, da irgendwie, also eigentlich auch so ein bisschen eine absurde Idee, dass einen Elefanten mit in diese Schwebebahn reinzunehmen.
Genau, vor allem du, das muss man ja auch sagen, du bist ja ein bisschen auch, was heißt bisschen, du bist ja so ein Marketing-Experte. Für dich ist das ja wahrscheinlich auch eine ganz interessante Inspiration, dass man so Werbung machen kann.
Auf jeden Fall. Ich überlege mir nochmal, wo man das noch machen könnte. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bemalen wir auch mal einen Elefanten mit dem Falsche Zeit, Falscher Ort Cover.
Und dann fahrt ihr ihn in die Ringbahn.
In die Berliner Ringbahn und schauen, wie weit wir kommen.
Ja. Das wäre doch mal eine Idee. Ja.
Und aber jetzt, genau, jetzt geht's, jetzt lass uns nochmal ins Jahr 1999 gehen, in den April. Es ist ja ziemlich genau fast 25 Jahre her, ein bisschen minimal länger eigentlich.
Genau.
Was genau ist an diesem Tag, an dem 12. April 1999 passiert?
Ja, also zunächst muss man sagen, das kam glaube ich auch schon durch, die Schwebebahn galt bis dahin als wahre Ingenieurskunst und als das sicherste Verkehrsmittel der Welt, so rein von der Statistik her, denn es gab noch nie einen schweren Unfall, es gab keine Toten, keine Verletzten, also es lief alles wirklich sicher und man war, wie gesagt, in Wuppertal auch wahnsinnig stolz auf dieses einmalige System. Und niemand hätte für möglich gehalten, dass so etwas Schlimmes passiert, aber es kommt anders. Der 12. April 1999 beginnt frühmorgens zunächst wie jeder andere Betriebstag. Der erste Zug des Tages beginnt im Stadtteil Vohwinkel seine Fahrt. Doch was an diesen Tagen oder man muss sagen Monaten anders ist, die Wuppertaler Stadtwerke sind zu dieser Zeit gerade dabei, die ganze Tragekonstruktion, also so die Stützpfeiler, nach und nach zu erneuern und zu modernisieren. Und sie sind im April 1999 schon ziemlich im Stress, muss man sagen. Der Zeitplan kann nicht mehr richtig eingehalten werden. Und das ist aber von entscheidender Bedeutung. Denn zum 100. Geburtstag soll alles fertig sein und der findet 2001 statt. Also man hat nur noch 2 Jahre Zeit, alles zu modernisieren. Und das ist natürlich teuer und aufwendig und das geht nicht ganz so einfach. Diese Bauarbeiten erfordern enorm viel Planung, sind wie gesagt wirklich aufwendig. Einfach auch durch diese Konstruktion, durch diese vielen Pfeiler, diese Berg- und Tallage. Und das alles ist gerade etwas im Verzug. Und mit umso mehr Tempo sollen die Bauarbeiten jetzt eben weitergehen, damit rechtzeitig alles fertig ist. Und so finden in der Nacht vom 11. auf den 12. April, wie so oft, Bauarbeiten an der Strecke statt. In dieser Nacht sind Arbeiter in der Nähe der Haltestelle Robert-Daum-Platz beschäftigt. Das ist etwa bei Kilometer 7 der Strecke. Wie am Anfang erwähnt, die Strecke ist insgesamt 13 Kilometer lang. Also so ungefähr bei der Hälfte der Strecke sind in dieser Nacht Bauarbeiten. Und für diese Arbeiten benötigen die Männer ein Gerüst. Dieses Gerüst wird dann fest verschraubt mit der Schiene der Schwebebahn. Das ist dann so ein Stahlteil, mit dem dieses Gerüst an der Schiene festgemacht ist. Und dieses Stahlteil, das wird umgangssprachlich auch Kralle genannt. Und jetzt kann man es wahrscheinlich schon ein bisschen ahnen, dass das so zur Katastrophe führen wird. Denn die Bauarbeiten sind so eng getaktet, dass bis kurz bevor der erste Zug auf der Strecke fährt, noch gebaut werden soll. Also man will wirklich jede Minute ausnutzen, um voranzukommen. Und ja, in der Hektik packen die Bauarbeiter jetzt also gegen so 5:30 Uhr morgens ungefähr ihre Sachen zusammen, räumen die Baustelle auf und verlassen zügig ihren Einsatzort. Sie wollen natürlich auch nach Hause, sie sind müde und der erste Zug ist ja gleich unterwegs. Und genau in dieser Situation passiert jetzt der verhängnisvolle Fehler. Denn die Arbeiter vergessen diese Kralle, also dieses Stahlteil, das an der Fahrschiene befestigt ist, das vergessen sie abzubauen und mitzunehmen. Und genau auf dieses Stahlteil fährt jetzt der Zug aus Vohwinkel drauf zu, ohne dass es eine Warnung oder eine Info gibt oder dass das kontrolliert wurde vorher. Und so kommt es dann eben bei Streckenkilometer 7 morgens gegen 5.45 Uhr zur Katastrophe. Die Schwebebahn ist damit ungefähr 30 km/h unterwegs. Das klingt erstmal langsam, ist es aber gar nicht so sehr, denn es hat fatale Folgen. Diese Schwebebahn fährt fast ungebremst jetzt auf diese Kralle auf. Und dieser Aufprall hat so eine Wucht, dass das erste Drehgestell der Bahn komplett abreißt. Du musst dir vorstellen, das Drehgestell ist quasi auf dem Dach der Bahn, weil die Schiene ist ja oben und die Bahn hat insgesamt 4 Drehgestelle, die sind alle auf dem Dach montiert und mit denen fährt eben die Bahn auf dieser Stahlschiene und ist dort auch befestigt. Ja. Und das erste Drehgestell, das reißt jetzt durch diesen Aufprall ab und das hat wirklich Auswirkungen und unmittelbare Folgen auf die Stabilität der ganzen Bahn. Denn die
das
Bahn,
heißt, die ja, hängt dann ja quasi jetzt so ab dem Moment des Aufpralls hängt sie dann ja quasi nur noch an 3 von diesen 4 Drehgestellen, richtig?
Genau. Und das Ganze hat eben schon absolute Auswirkungen auch auf diese Stabilität. Denn die Bahn neigt sich jetzt ja so nach rechts, aber nur kurz und dann entgleist sie komplett und springt quasi aus der Fahrschiene, stürzt nach unten und fällt dann direkt in die Wupper, also ins Wasser. Dieses eine abgerissene Drehgestell, das befindet sich aber noch an der Fahrschiene, auch nur kurz, denn ein paar Sekunden später stürzt auch das jetzt ab, fällt nach unten und fällt direkt auf die Schwebebahn, die im Wasser liegt, durchschlägt den Wagen und ja, landet jetzt quasi direkt auf der Schwebebahn. Und was aber bei aller Dramatik so etwas wie, naja, Glück im Unglück, wenn man es so nennen will, ist, dass diese Bahn zu einem großen Teil auf eine Fernwärmeleitung fällt, denn die verläuft genau an dieser Unfallstelle auch über der Wupper und auf diese Fernwärmeleitung stürzt jetzt die Schwebebahn und diese Leitung ist so stabil, dass sie einen Teil der Bahn tatsächlich über dem Wasser hält und das rettet am Ende sicherlich so einigen Menschen auch das Leben.
Das, ja, ziemlich, also was ich daran faszinierend finde, ist eben, oder bedrückend faszinierend finde, ist eben, das muss ja, also mit wie viel Zeitdruck das Ganze auch passiert ist, diese Renovierungen, ja nicht Renovierungsarbeiten, aber eben die Arbeiten dort an der Strecke, dass die nicht sich die Zeit genommen haben oder nehmen konnten, da eben noch einmal, also ich würde mir vorstellen, bevor die da ab oder nachdem sie weg sind, fährt da noch einmal so eine Art Test Zug durch oder sowas eben.
Genau,
ne?
Ja.
Mit irgendwie in Schrittgeschwindigkeit und schaut, dass das alles in Ordnung ist. Und dann wird das erst wieder für den Verkehr freigegeben. Und das finde ich so tragisch und auch ziemlich krass hier, dass eben im Grunde genommen ja dann hier wird beendet, wenige Minuten später quasi fängt der normale Linienverkehr wieder an. Finde ich krass auf jeden Fall. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das heute noch so machen würde.
Ja, da sprichst du ganz interessante Punkte an. Da sprechen wir dann ja gleich noch drüber, wenn es darum geht, was für Folgen das Ganze hatte. Schon mal einen kleinen Spoiler vorweg. Es war tatsächlich damals nicht verpflichtend, dass eine Kontrollfahrt stattfindet, so nach so größeren Arbeiten oder Bauarbeiten. Mhm. Das heißt, rechtlich war das alles gedeckt. Es war nicht vorgeschrieben und so hat man es nicht gemacht. Aber ich bin auch bei diesem Punkt gestolpert. Wenn du dich noch erinnerst an diese Folge über das Transrapid-Unglück im Emsland, da war das ja auch ähnlich, dass dieser Werkstattwagen noch dort war.
Stimmt.
Und man hat die Bahn schon losgeschickt und die Bahn hat dort zwar so eine, also der Transrapid hat selbst eine kleine Testfahrt gemacht, der ist losgefahren, hat dann eine Notbremsung gemacht, um zu testen, ob eben das funktioniert, ob die Bremsen funktionieren. Und als das okay war, ist er losgefahren. Und auch dort gab es keine Testfahrt, so ohne Fahrgäste oder so eine Kontrollfahrt. Das gab es da auch nicht. Und gerade bei solchen Systemen, die ja wirklich so einmalig sind, finde ich das ganz interessant, dass das auch nicht vorgeschrieben war.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Falls ihr gerade zuhört und euch fragt, worüber wir genau gerade reden, dann hört gerne mal in unsere andere Folge rein, wo wir über den Transrapid sprechen. Das sind auf jeden Fall ziemlich spannende Parallelen zu dem Fall hier.
Ja.
Und um zum Fall zurückzukommen, das heißt, ja, die Bahn ist abgestürzt, hängt teilweise im Wasser, wird noch so zurückgehalten. Und von dieser Fernwärmeleitung dort. Und das heißt, jetzt muss ja eigentlich die Rettung beginnen. Wie ist das Ganze abgelaufen? Weil das kann ja auch nicht so leicht gewesen sein, wenn man so die örtlichen Begebenheiten kennt. Also es war ja relativ eng alles. Und was ist da passiert?
Ja, wie du sagst, genau das war auch das Problem, dass diese Bahn eben im Wasser liegt und das erstmal nicht so leicht zugänglich ist. Bevor wir uns die Rettungsarbeiten genauer anschauen, gibt es eine ja fast schon kuriose Situation, muss man sagen. Denn wir haben ja erzählt, dass die Schwebebahn bis dahin als absolut sicher galt. Niemand hätte vermutet, dass da irgendwas passieren kann und auch wie stolz die Wuppertaler auf diese einmalige Bauleistung waren. Und so passiert dann direkt in den Minuten nach dem Unglück Folgendes. Ein Anwohner hat diese Katastrophe beobachtet und er ruft sofort bei der Polizei an und meldet diesen Absturz der Schwebebahn. Ja, und wie reagiert der Polizist? Er lacht, denn er denkt, jemand will ihn verarschen, denn ein Absturz der Schwebebahn ist für ihn quasi undenkbar. Das hält keiner für möglich. Und so nimmt er den Anrufer nicht ernst. Er denkt irgendwie, ja, da vielleicht ein Betrunkener oder einer, der einfach die Polizei da irgendwie verarschen will. Und
total
erst,
krass.
Ja, voll. Also denke ich mir auch, ja.
Ja, also irgendwie spannend, also irgendwie an sich toll, dass die Leute dort so viel Vertrauen in ihre Schwebebahn haben, dass das nicht ernst genommen wird. Aber ist natürlich ziemlich, also geht natürlich nicht. Ist natürlich ziemlich krass, da so drauf zu reagieren.
Genau, ist natürlich absolut nicht professionell. Und tatsächlich, erst als sich noch mehr Augenzeugen bei der Polizei melden, wird dem Polizisten und der Polizei so der ernste Lage bewusst. Und dann werden auch Einsatzkräfte losgeschickt. Aber am Anfang wirklich, ja, passiert erstmal nichts, weil man denkt, ja gut, das ist irgendwie so ein Verrückter, der jetzt da anruft. Aber auch bevor die Einsatzkräfte am Unfallort sind, gleich nach dem Absturz sind bereits erste Helfer zur Stelle, denn Mitarbeiter einer benachbarten Firma hören einen lauten Knall und eilen dann sofort in Richtung Wupper und sehen dort eben das Unglück, sehen die Schwebebahn. Und sie sind ziemlich finderisch. Sie klettern über ein Baugerüst durch die Wupper zum Zug. Also sie verlegen dort zum Baugerüst und versuchen auf diesem Weg so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Und auch der Fahrer der Schwebebahn ist zum Glück nur leicht verletzt und ganz pflichtbewusst hilft er bei den Rettungsarbeiten auch sofort mit, hilft auch seinen Fahrgästen, versucht sie aus dieser Bahn, aus dem Fluss zu bringen, über dieses Baugerüst. Und das ist wirklich etwas, was er wirklich vorbildmäßig macht. Also er wächst da echt über sich hinaus in dieser Situation, weil natürlich auch für einen Schwebebahnfahrer ist es ja undenkbar, dass er in dieser Situation mal kommt, dass diese Bahn abstürzt.
Ja.
Das ist natürlich auch für ihn, der ja auch die Hintergründe kennt und die Technik, ist das natürlich auch eine totale neue Situation. Und er reagiert dort echt gut, muss man sagen. Und nach kommen dann auch die Rettungskräfte, Polizei, Feuerwehr zum Unfallort. Insgesamt sind um die 150 Retter im Einsatz. Und ja, eben wie gesagt, diese abgestürzte Bahn ist schwer zugänglich. Aber sie arbeiten sich so Stück für Stück zu den Menschen in der Bahn vor. Und die Menschen, die zwar verletzt sind, aber lebend, das ist ja die Hauptsache, die lebend aus der Schwebebahn gerettet werden, die werden dann in ein Zelt gebracht, andere in eine benachbarte Fabrik, eine benachbarte Bankfiliale. Die wird spontan quasi umgebaut zu einer Art Versorgungsstation für die Verletzten. In der Nähe gibt es eine große Straßenkreuzung, die wird dann schnell gesperrt und dort wird dann ein Hubschrauberlandeplatz aufgebaut. Und das Krankenhaus im Stadtteil Barmen hat den Normalbetrieb sofort eingestellt, als die ersten Meldungen kamen, hat auf Notfallbetrieb umgeschaltet. Das heißt, alle Routineoperationen an diesem Tag werden abgesagt. Und alle Ärzte, die verfügbar sind, die jetzt nicht gerade im Urlaub sind oder irgendwie auf Konferenzen oder so, die werden sofort ins Krankenhaus beordert, um sich eben bereit zu halten, weil man davon ausgeht, dass das eine riesige Notfallsituation jetzt auf sie zukommt. Es hat um die 3 Stunden gedauert, bis dann alle Verletzten aus der Schwebebahn geborgen wurden. Und die Verletzten hatten vor allem Knochenbrüche, Prellungen, aber auch Schnittverletzungen.
Das muss ja auch ein ziemliches Spektakel gewesen sein, wenn du das so beschreibst. Also ich stelle mir vor, dass das ja quasi die komplette Stadt irgendwie mitbekommen haben muss, was dort passiert. Kann ich mir richtig vorstellen, dass wenn man dort aus der Ecke kommt, zu der Zeit dort gelebt hat, dass das sich auch also richtig eingebrannt hat, dieser Tag einfach. Ja, Wahnsinn. Also aber immerhin, also toll, dass es so schnell funktioniert hat, dass sich auch so schnell Retter gefunden haben, auch ja ganz am Anfang, die jetzt nicht gerade die professionelle Retter waren und so. Das muss echt ein eindrucksvoller Tag gewesen sein, einfach insgesamt. Und wie du sagst, einige Verletzte oder viele Verletzte, aber leider hatten ja nicht alle Fahrgäste, ich sag mal, so viel Glück, nur mit Prellungen, Schnittverletzungen davon zu kommen.
Genau, also leider sind bei dem Absturz der Schwebebahn auch Menschen ums Leben gekommen. 2 Männer konnte die Feuerwehr nur noch tot aus dem abgestürzten Wagenkasten bergen. Eine Leiche einer Frau wurde weggeschwemmt und sie wurde erst Stunden später in der Wupper gefunden, und 2 weitere Menschen wurden zwar noch lebend, aber schwer verletzt gerettet, ins Krankenhaus gebracht, aber sie erlagen dann dort im Krankenhaus ihren Verletzungen. Und so kamen denn insgesamt bei dem Absturz der Schwebebahn 5 Frauen und Männer ums Leben. Und das ist wirklich der schwerste Unfall, den die Schwebebahn je hatte. Niemand hat damit gerechnet. Und es kam in dieser eben fast 100-jährigen Geschichte, gab es keine Toten, gab es keine Verletzten, bis eben zu diesem Tag.
Ja, Wahnsinn. Also ich denke, da kann man sich wirklich dann mal wirklich vorstellen, wie einschneidend dieses Ereignis einfach gewesen sein muss für die Wuppertaler dort gerade einfach. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, die Ursache ist ja ziemlich eindeutig, diese Kralle, dieses Stahlteil, was dort vergessen wurde, mit dem die Schwebebahn kollidiert ist. Es gab ja bestimmt auch einen Prozess danach, wo über Schuld verhandelt wurde. Wie ist das Ganze abgelaufen?
Ja, also direkt nach dem Unfall begann man mit den Ermittlungen, und ja, wie du sagst, die Ursache war ziemlich eindeutig. Es war eben diese vergessene Kralle. Denn wie bereits erwähnt, zum 100-jährigen Jubiläum 2001 sollte die komplette Tragekonstruktion erneuert werden, und die notwendigen Gerüste waren dann mit diesen Stahlkrallen an der Fahrschiene montiert, damit es einfach stabil und sicher hält. Am Unglücksmorgen wurden die Bauarbeiten erst so gut 10 Minuten vor dem Start der ersten Schwebebahn fertig, also man muss sagen, wirklich in letzter Minute. Und in diesem Stress hat man dann eine Kralle vergessen. Und so zeigen die Ermittlungen ganz klar, es gab keinen technischen Defekt, sondern es war allein Nachlässigkeit, Vergesslichkeit, menschliches Versagen. Niemand hat das genau kontrolliert. Und ein Systemfehler bei der Schwebebahn selbst ist es aber auch nicht. Das haben die Ermittlungen auch gezeigt. Und du hast es vorhin kurz angesprochen. Es gab zu diesem Zeitpunkt 1999 keine Vorschrift, dass vor der ersten Fahrt noch so eine Art Probefahrt oder Testfahrt, Kontrollfahrt ohne Fahrgäste nötig ist. Also insofern, die Abläufe bei der Schwebebahn waren regelkonform, und die Staatsanwaltschaft hat dann gut ein Jahr später Anklage erhoben, insgesamt gegen 8 Angeklagte. Das waren Bauarbeiter und Ingenieure, und der Vorwurf war eben, die Kralle war groß, die war sogar auffällig lackiert, sie war sichtbar, und vor allem, das alles sei ja Routine gewesen, denn diese Bauarbeiten, die gingen ja schon über Monate, diese Gerüste werden immer mit dieser Kralle festgemacht und immer morgens vor dem ersten Zug wird alles wieder abgebaut, wird diese Baustelle geräumt, und alle, die mit diesen Bauarbeiten zu tun hatten, die wussten Bescheid, das war jetzt ja nichts Neues oder neues System, dass man jetzt auf einmal diese Kralle verwendet, sondern Ja, es war Routine. Und so lautet dann der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: fahrlässige Tötung und Körperverletzung. Von den 8 Angeklagten werden 5 freigesprochen und der Rest bekommt Geld- und Bewährungsstrafen. Denn klar, es hat ja niemand absichtlich gemacht. Niemand wollte das, sondern es war, ja, menschliches Versagen. Die Stadtwerke Wuppertal, die die Schwebebahn betreiben, zahlen auch Entschädigung, 1,3 Millionen D-Mark an Schmerzensgeld. Auch Behandlungskosten oder auch Beerdigungskosten sind damit abgedeckt. Und insgesamt hat dieses ganze Unglück den Stadtwerken Wuppertal übrigens 8 Millionen D-Mark gekostet. Und das muss man eben auch sagen, es hat nicht nur Geld gekostet, sondern es hat vor allem auch den Ruf gekostet. Denn die Schwebebahn gilt seitdem nicht mehr als das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Dieser Unglück hat quasi, wenn man jetzt rein die Statistik und sich die Zahlen anschaut, eben ja diesen Ruf kaputt gemacht. Das ist natürlich zweitrangig, weil wir sprechen über Menschenleben, über Verletzte, über Tote. Das ist natürlich klar. Aber dieser Nimbus, dieses als sicherste Verkehrsmittel der Welt, ist auch an diesem Tag mit auch gestorben, muss man sagen.
Und wie sicher die Schwebebahn heute ist, also den Ruf, die Reputation hat sie verloren. Wir reden gleich nochmal darüber, wie sicher die Schwebebahn heutzutage ist. Was ist denn dann überhaupt genau so, ich sag mal, in der Zeit nach dem Unglück passiert dort?
Ja, also die Aufräume und Bergungsarbeiten waren ziemlich kompliziert, wieder bedingt eben durch diese Lage im Fluss, durch dieses auch Bergige dort. Und man hat einen Kran gebraucht, der 300 Tonnen transportieren kann, der schwer genug ist, der stabil genug ist. Man braucht eine stabile Fläche für den, man braucht Platz für ihn. Und erst als dieser Kran dann dort war, konnte man das Wrack der Schwebebahn überhaupt aus der Wupper bergen. Ja, und danach musste man natürlich auch die Technik erneuern, also die Fahrschiene, die Elektronik, all das, was man braucht, um einen Fahrbetrieb wiederherzustellen. Und man musste die übrigen Züge aufwendig hin und her fahren, damit sie dann wieder zum Betriebsstart wieder an der richtigen Stelle sind. Weil man hat ja nur diese eine Strecke, also man kann keine Umleitung fahren oder da ausweichen. Das heißt, es war auch vom Betrieblichen her dann schon aufwendig, dass man alles wieder so hat, dass man einen Betrieb starten kann. Das Ganze hat gute 2 Monate gedauert und im Juni 1999 wurde der Betrieb dann auch wieder aufgenommen. Und die abgestürzte Bahn übrigens, die wurde nach dem Ende der Ermittlungen verschrottet. Die hat man nicht wieder saniert und aufgebaut.
Ich hätte sogar fast erwartet, dass es noch länger gedauert hat. Aber klar, ja. 2 Monate dafür, dass dort so eine, ich sag mal, wichtige ÖPNV-Strecke blockiert ist, mehr oder weniger, das ist natürlich auch, auch irgendwie blöd dann. Und wenn wir jetzt nochmal in die Gegenwart zurückkehren, wie sicher ist denn die Wuppertaler Schwebebahn heute? Kann man nach dieser Geschichte mit gutem Gewissen heutzutage in die, ja, dort mitfahren?
Ja, also die Wuppertaler Schwebebahn ist wirklich sehr sicher und unserem Betriebsausflug steht aus der Sicht quasi nichts entgegen. Dennoch muss man sagen, war die Schwebebahn in den letzten Jahren doch ab und zu in den Negativschlagzeilen. Also es gab zum Beispiel Berichte über abgefallene Metallteile. Da wurde aber zum Glück immer niemand verletzt, kein Fußgänger. Es wurden mal Autos beschädigt oder dieses Metallteil ist auf eine Straße gefallen, wo aber gerade kein Auto kam und auch kein Fußgänger unterwegs war. Also der Ruf hat schon etwas gelitten, muss man sagen. Aber dennoch ist die Bahn heute wirklich sehr sicher unterwegs. Vor allem auch, weil wahnsinnig viel modernisiert und erneuert wurde. Und so ein Unglück wie damals, wie 1999, kann heute quasi ausgeschlossen werden. Denn seit dem Unglück ist es nämlich Praxis, dass nach solchen Bauarbeiten zuerst eine Probefahrt ohne Fahrgäste stattfindet. Obwohl das übrigens, finde ich auch interessant, vom Gesetz her auch heute nicht vorgeschrieben ist. Also das ist etwas, was die Wuppertaler Schwebebahn für sich entschieden hat und macht. Sie bieten da ein Mehr an, was sie rein gesetzlich gar nicht machen müssten. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist ja der Punkt, den du auch angesprochen hast vorhin, was für dich ja auch so der erste Gedanke war, warum man da keine Probefahrt gemacht hat. Es war damals nicht vorgeschrieben, es ist heute auch nicht vorgeschrieben, aber es wird gemacht in Wuppertal. Insofern, so ein Unglück wie damals kann nicht mehr passieren. Und das fand ich sehr spannend, das hat mich als absoluten Bahnnerd überrascht. Die Wuppertaler Schwebebahn wurde so sehr modernisiert, dass dort heute das europäische Zugbeeinflussungssystem liegt, das sogenannte ETCS. Das haben wir kurz mal erwähnt, und zwar in der Folge über den Eisenbahnunfall von Santiago de Compostela. Da haben wir auch eine Folge gemacht, genau. Das war damals dieser Schnellzug in Spanien, der mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve gefahren ist und dort dann entgleist ist. Das wurde aufgenommen von einer Überwachungskamera. Vielleicht haben viele von euch diese Bilder auch im Kopf. Und dort haben wir das kurz mal angesprochen. Man könnte eine ganze Folge nur über ETCS machen. Das würde ich gerne machen, aber ich glaube, das würden alle anderen Menschen nicht gerne hören. Um es mal zusammenzufassen oder auf den Punkt zu bringen. Das ist quasi das System, was es gibt so keine Signale mehr an der Strecke, sondern dem Zug, in diesem Fall der Wuppertaler Schwebebahn, werden Signale direkt in das Cockpit übertragen. Und so wird dieser Zug auch überwacht. Also der Zug kann nicht schneller fahren, die Geschwindigkeit wird überwacht. Sobald er schneller fährt, gibt es eine Bremsung. Und der Zug kann auch nicht auf einen anderen Zug auffahren, weil jeder Zug mit diesem System verbunden ist. Das Ganze geht über Funk oder über Balisen. Das sind so gelbe Kästen, die so im Gleis liegen. Das gibt es zum Beispiel auch bei der Deutschen Bahn auf manchen Strecken. Und so funktioniert dieses ETCS. Das heißt, dieser Zug hat auch eine dauerhafte Verbindung zu einer Art Zentrale und darüber dann zum Stellwerk. Und so ist dieses System sehr sicher. Der Hintergrund ist, und das erklärt sich auch durch diesen Namen, dass man das Zugsicherungssystem in Europa eben einheitlich machen möchte, dass am Ende der Österreicher, der Schweizer das gleiche System hat wie der Deutsche oder der Franzose. Es ist noch ein sehr langer Weg, muss man sagen. Vor allem, weil auch jedes Land doch noch so seine eigenen Regeln hat. Also so ganz einfach ist es dann auch nicht. Aber das ist zumindest so das, was die große Vision ist, was den Schienenverkehr in Europa angeht, das Ganze zu vereinheitlichen. Und dass selbst die Wuppertaler Schwebebahn dieses System hat, wusste ich gar nicht, fand ich sehr spannend, weil die Schwebebahn ja quasi nur in Wuppertal fährt. Also es ist der europäische Gedanke ist da ja eigentlich zweitrangig. Aber es ist einfach auch ein wahnsinnig sicheres System. Es läuft eben gut, es läuft mittlerweile sehr stabil. Und so hat sich die Schwebebahn im Zuge von Modernisierungsarbeiten sich auch dieses System eingekauft als ihr Sicherungssystem für die Schwebebahn. Und insofern, lang drüber geredet, das war jetzt vielleicht ein bisschen nerdig, es tut mir leid, aber um es auf den Punkt zu bringen, die Wuppertaler Schwebebahn ist heute absolut sicher und hat auch aus diesem Unglück gelernt, eben dadurch, dass zum Beispiel auch diese Probefahrt jetzt nach Bauarbeiten vorgeschrieben ist.
Das heißt, der falsche Zeit, falscher Ort, TÜV, gibt den Daumen nach oben.
Genau, ja, absolut.
Alle können aufatmen. Ich musste gerade daran denken, eigentlich brauchen wir ja fast noch einen Zweit-Podcast. So YouTuber haben dann hier so Zweitkanäle für sowas, wo sie dann nochmal über Sachen sprechen, die sie nicht auf ihrem Hauptkanal haben wollen. Und wenn wir jetzt so einen Zweit-Podcast hätten, dann können wir stundenlang über das ETCS sprechen und so weiter.
Das stimmt. Und dann können wir vielleicht auch dein großes Thema Aufstieg und Niedergang von MTV sprechen. Das ist ja auch so ein Herzensthema von dir. Oder Sowjet Flugzeuge, das könnte man dann alles vielleicht auslagern.
Die Sowjet Concorde, genau, vielleicht die, alles die Sachen, die wir nicht in unserem Hauptpodcast haben wollen.
Genau, das wäre vielleicht eine Idee, damit es nicht zu nerdig ist, damit wir auch noch ein bisschen Chancen auf den Podcastpreis haben, um da jetzt wieder den Kreis zu schließen. Nochmal der ganz kurze und freundliche Reminder von uns. Ihr könnt gerne für uns abstimmen. Außer auch das war jetzt schon zu nerdig für euch. Dann alles gut. Also, aber wir hoffen natürlich, dass euch das gefällt und wir vielleicht auch ein paar nischige Themen euch näher bringen, die ihr vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hattet.
Genau. Und wie immer, mehr Infos, auch Bilder und so weiter zu dem Fall findet ihr auf unserem Instagram-Kanal katastrophen.podcast. Schreibt uns auch gerne Feedback, Anregungen, einfach wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr die Folge fandet. Wir freuen uns immer drüber und jede Nachricht. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, Max.
Genau, nächste Woche ein neuer Fall hier bei uns, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ja, bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.